Schönen guten Nachmittag nochmals allerseits zu diesem Gastvortrag von Martina Rötl, der ja stattfindet im Rahmen der Doc-Tagung Gipfelsieg Promotion. Und Martina Rötl hat diesen Gipfelsieg bereits hinter sich. Und bevor sie nun zu uns sprechen wird, darf ich sie nun ganz kurz vorstellen. Martina Rötl wurde hier in Innsbruck geboren. Vor ihrer ethnologischen akademischen Karriere war sie als Deutsch- und Geschichtelehrerin tätig in verschiedenen Pflichtschulen hier in Tirol. Und anschließend führte sie ihr Weg dann tatsächlich hier ans Innsbrucker Institut für Volkskunde, Europäische Ethnologie, wo sie 2008 ihr Diplom erhielt. Der Titel ihrer damaligen Diplomarbeit war: Was heißt hier Balkan? Ex- bzw. post-jugoslawische Zuwanderinnen in der Marktgemeinde Telfs, Selbst- und Fremdzuschreibungen nach ethnischen Kategorien. Das Thema der Migration beschäftigte Martina Rötl auch während ihrer Dissertation, diesmal aber im Zusammenhang mit Tourismus, und sie stellte die sehr zentrale Frage, eigentlich den Mittelpunkt, wie ich auch finde: Was macht Migration, was macht Mobilität, was macht Tourismus mit den Menschen in der Aufnahmegesellschaft? Also wie werden diese Themen in der Aufnahmegesellschaft diskutiert und aber auch internalisiert? Der Titel ihrer Doktorarbeit, die nun auch publiziert vorhanden ist und die ich Ihnen und euch nur herzlich ans Herzen legen kann, war Tiroler Privatzimmervermietung, dispositive Bedingungen, Subjekteffekte, Aneignungsweisen. Und wenn man gerade diesen Untertitel jetzt auch im Blick behält, dann könnte man schon erahnen, was das nächste Thema ist, das Martina Rötl nun auch beschäftigt in ihrer derzeitigen Anstellung am Seminar für Europäische Ethnologie und Volkskunde an der Universität in Kiel. Da geht es nämlich jetzt um das Subjektivierungspotenzial von feministischen Diskursen. Und darüber wird Martina nun sprechen. Wir freuen uns sehr darauf.
Ja, danke für diese wunderschöne Vorstellung, Claudius, und die ganzen wohlwollenden Worte. Und natürlich an das Organisationsteam, danke für die Einladung hierher, der ich natürlich sehr, 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 sehr gerne gefolgt bin. Also ich freue mich, hier zu sein, und werde Sie danach gleich wissen lassen, was Sie im Folgenden erwartet. Zuvor will ich Ihnen aber Peter vorstellen. Peter spielte... Zuhören. Peter spielte im eben vom Claudius erwähnten Dissertationsprojekt, bei dem ich mit einer relativ heterogenen Materialbasis gearbeitet habe, eine gewisse Rolle, aber von vorn und eben zu dieser beforschten Privatzimmervermietung, um der es beim Dissertationsprojekt gegangen ist. In Tirol kann quasi jeder und jede privat Zimmer vermieten und Ferienwohnungen. Und privat heißt hier eben, dass man kein Gewerbe anmelden muss und dass es eben auch keine Umsatzsteuern zu entrichten gilt, solange die Zahl der Betten unter 10 bleibt, beziehungsweise der Umsatz muss unter 30.000 Euro bleiben. Und die gewerbliche Beherbergung, also die Hotellerie quasi, hat mit dieser Regelung aus verständlichen Gründen keine große Freude. Das Land oder die Landesregierung, die Landespolitik hält jedoch an dieser Regelung, unter anderem zum Zweck der guten Tourismusgesinnung, und das ist tatsächlich ein Feldbegriff, eben an dieser Regelung, die im Grunde auf das Jahr 1959 zurückgeht. Es wird daran festgehalten, und die Landesregierung unterstützt, / reguliert nun diese Privatzimmervermietung seit den 1960er Jahren, dies etwa über einen Verband, also den Verband der Tiroler Privatvermieter, und über diverse Fortbildungsprogramme. Und seit einigen Jahren, kann man sagen, zielen solche Fortbildungen darauf ab, VermieterInnen Social Media nahezubringen und das Marketing über Social Media. Und genau darum ging es nun beim Web 2.0 Seminar genannten Kurs, zu dessen Bewerbung sogar ein Video produziert wurde. Und in diesem war eben die animierte Figur Peter die Hauptfigur. Protagonist Peter vermietet Ferienwohnungen, trägt Tiroler Hut, und ZuseherInnen erfahren gleich zu Beginn, dass Peter verhältnismäßig nah am Puls der Zeit ist, denn er hat, so stellt es die Sprecherin aus dem Off so ganz lobend fest, er hat sogar schon eine eigene Homepage. nur mit diesen Plattformen hat es irgendwie noch nicht so gut geklappt. Und der Peter ist jetzt ratlos und erfährt dann aber von der Sprecherin aus dem Off wiederum, was Facebook ist und wie er das nutzen kann. Und der Aha-Effekt, der setzt sofort ein. Peter postet Fotos vom Ausflug mit Gästen zur Wochenbrunner Alm in Elmau, also die andere Richtung, als in die Sie heute fahren. Und diese Fotos gehen dann, Facebook und intelligente Verknüpfung sei Dank, schnell und bequem um die Welt, so erfährt es Peter. Und die Figur war eben so angelegt, dass die VermieterInnen sich mit dieser Figur identifizieren und am Erkenntnisgewinn partizipieren konnten und das bunte, betont launige und auf der Informationsebene relativ niederschwellig gehaltene Video war eben darauf aus, ich sage ja mal, einer nicht besonders web- und technikaffinen Adressatengruppe Lust oder vielmehr Mut zu machen, sich mit der Materie Social Media zu beschäftigen. Peter funktionierte dabei als Modellsubjekt quasi des aufgeschlossenen und lernbereiten Vermieters, der Stichwort lebenslanges Lernen eben bereit ist, sich neues Wissen anzueignen. Und wäre Peter real, dann hätte er im vom Verband herausgegebenen Mitgliedermagazin auch schon gelesen, dass Erlernen im O-Ton als einen permanenten betrieblichen Prozess und Weiterbildungskosten als betriebliche Investition betrachten soll. Peters Einfluss auf die Lebenswelt Privatvermietung wird man jetzt wahrscheinlich oder zweifellos eher als bescheiden einstufen müssen. Hingewiesen ist hier jedoch auf dem Tiroler Tourismus so zahlreichen und mich damals eben während der Dissertationszeit speziell interessierenden Maßnahmen, die eben Subjektvorgaben adressieren. Im vorgestellten Beispiel eben solche in Richtung des eigenverantwortlichen Unternehmers, der eigenverantwortlichen Unternehmerin beziehungsweise des unternehmerischen Selbst oder allgemeiner Subjektvorgaben, denen auch immer eine Definition von Erfolg immanent ist und die Parameter seiner Vermessung aufdrängen, würde ich jetzt einmal sagen. Erfolg und für den Tiroler Tourismus muss man wissen, dass man muss für den Tiroler Tourismus wissen, dass die Geschichte des Tiroler Tourismus als Aufstiegs- und Erfolgsgeschichte erzählt und im Sinne einer Bernhard Schofen integrierenden Erzählung wirksam ist. Und dieser Erfolg und die entsprechenden Erzählmuster, die haben mich eben interessiert und sie interessieren mich noch, und zwar gleichzeitig aus einer praxis- und hegemonietheoretischen Perspektive und jeweils vor dem Hintergrund der Fragen, wie diese Aufstiegsnarrative gestrickt sind und was sie in Subjektivierungsprozessen leisten und damit zusammenhängend natürlich auch, welche Interessen sie stützen. Und anders als zunächst geplant, werde ich diesen Fragehorizont in den folgenden so circa 40 Minuten nun doch ziemlich exklusiv entlang von Materialien und Kreisen, die aus meinem Dissertationsprojekt stammen. Und der Grund, dass ich dann erst ziemlich spät auf meine aktuelle Forschung zu feministischen und auch antifeministischen Subjektivierungspotenzialen zu sprechen komme, und ich habe beschlossen, Ihnen das einfach so zu sagen, es war so, dass ich gemerkt habe, dass es mir wieder Freude bereitet, an das Dissertationsmaterial zu gehen. Und damit habe ich so nach einer längeren Phase der Distanzierung gar nicht recht gerechnet. Also es war jetzt eigentlich wieder so ganz nett, mich darin zu vertiefen. Und so werde ich also in diesem ersten und längeren Teil versuchen, das Verhältnis zwischen diskursiven Konjunkturen und subversiven Subjektpositionen beziehungsweise eben Subjektivierungsangeboten auch so ein bisschen im historischen Verlauf kenntlich zu machen. Und die Ergebnisse aus der aktuellen Forschung, die werde ich dann quasi nur heranziehen, um zu kontrastieren. Vorausgeschickt sei aber, dass mir die Rede vom hegemonial gewordenen Diskurs, nämlich eben des Gender-Diskurses in der laufenden Forschung direkt im Feld begegnet, und zwar eben nicht nur in antifeministischen Umgebungen, wie man das jetzt vielleicht so vorschnell meinen könnte. Und im abschließenden Teil, und das kann ich uns nicht ersparen, werde ich dann Einzelaspekte der Betrachtung heranziehen, um die Brücke zum im Tagungstitel anvisierten Gipfelsieg beziehungsweise ganz allgemein zu jenem Phänomen zu schlagen, das so gemeinhin mit dem Etikett der wissenschaftlichen Karriere versehen ist. Lassen Sie uns aber nun Teil 1 im Ort Oetz beginnen, den Sie heute bei Ihrem Ausflug oder Ihrer Reise nach Obergogl noch passieren werden. In Oetz kam es nämlich bereits 1877 zur Gründung eines Verschönerungsvereines, das sind die Vorläufer des organisierten Tourismus, und die Oetzer Dorfchronik verzichtet nicht darauf zu berichten, dass diese Gründung primär dem Engagement des historischen Akteurs Johann Tobias Heid, Wirt, Postmeister, Landtagsabgeordneter, Gründer der Raiffeisenkasse und der Freiwilligen Feuerwehr zu verdanken sei. In Vergessenheit geriet hingegen, dass Heid von anderen Dorfbewohnern einst tatsächlich bespuckt wurde, weil diese befürchteten, dass der Fremdenverkehr, Zitat, auch eine Zerrüttung der Sitten mit sich brächte. Und nicht ganz 20 Jahre später, wir sind jetzt im Jahr 1896, hieß es in der Brixner Chronik unter dem Titel gegen ein bischöfliches Mahnwort, dass es in Tirol seit einiger Zeit eine heikle Sache sei, ein Urteil über das Fremdenwesen abzugeben und, Zitat, wer auch nur einen leisen Zweifel an den Segnungen des Fremdenverkehrs offenbar werden lässt oder wer meint, dass mit dem gesteigerten Fremdenverkehr auch mancher Schaden erwächst und vor manchen Gefahren und üblen Folgen warnt, wird als Gegner des Fremdenverkehrs und Fremdenwesens gebrandmarkt, als einer, der dem armen Lande Tirol den Nutzen missgönnt. Zitat Ende. Bezug genommen war hier auf einen kurz zuvor vom Bischof von Brixen ausgegebenen Fastenhirtenbrief, in dem dieser sich heute, würde man sagen, tourismuskritisch geäußert und dabei eben auch schon die erwähnte Zerrüttung der Sitten in Anschlag gebracht hatte, beziehungsweise auf die Berichterstattung im Tiroler Tagblatt. Die Debatte war heiß geführt und gegen das Tiroler Tagblatt wetterten die konservativen Tourismusgegner etwa, dass diese sich als Organ einer liberalen Presse gar auf Recht habe, dem Bischof, Zitat, eine Lektion darüber zu erteilen, was in einen Hirtenbrief hineingehört und was nicht, Zitat Ende. Tourismus und Politik in Allianz mit dem Klerus traten also zu einem sehr frühen Zeitpunkt als aufeinander bezogen in Erscheinung. Der Fremdenverkehr war Zankapfel zwischen Konservativen und Liberalen. Er war ein ideologisches und somit ein emotional aufgeladenes Thema, über das sogar im Tiroler Landtag hitzig debattiert wurde. Und die Problematisierung war zu dieser Zeit vor allem am protestantischen Glauben der ins Land kommenden Gäste bzw. deren schlechten Einfluss bezogen. Und auch die Zeitschrift Simplicissimus, hier ein Beispiel von 1899, spottete darüber und lässt zwei Frauen darüber sinnieren, wie so eine lutherische wohl Nocket aussehe. Sie hören, ich habe das CK noch nicht verlernt. Noch einmal 10 Jahre später, wir sind jetzt also im Jahr 1909, griff nun der als Sepp Schluiferer schreibende Lehrer Karl Dechert das Thema der doppelbödigen Sittsamkeit auf und in seinem, was ich nur empfehlen kann, herrlich satirischen Büchlein Fern von Europa kommen Tiroler Bevölkerung und Gäste gewissermaßen gleich schlecht weg, was für Teche die strafweise Versetzung von Kufstein ins mährische Prosnitz zur Folge hatte. Und im Tiroler Wastel hieß es über Techet, Zitat, wer dieser Spottgeburt aus Dreck und Spülicht nur einen Bissen Brot, nur einen Tropfen Wasser reicht, dem faul die Hand vom Leibe, und wer dieses Scheusal tötet und zu Aas macht, der sei gepriesen. Zitat Ende. Halten wir also fest, Kämpfe zwischen Tourismusbefürwortern und Tourismusgegnern lassen sich in Tirol seit Ende des 19. Jahrhunderts verfolgen, wobei Letztere zunächst Gottsitte und Moral auf ihrer Seite hatten, Ersteren durch ihr Aufbegehren durch konservative Kirche und Klerus jedoch durchaus etwas Progressives oder rebellisch-Subversives anhaftete, sich der Sachverhalt dann aber in sein Gegenteil oder in sein genaues Gegenteil eigentlich zu verkehren begann und tatsächlich eintrat, worauf der Schreiber von 1896 noch rhetorisch quasi zu seinen Gunsten anspielen konnte, nämlich, dass man als Gegner des Fremdenverkehrs gebrandmarkt würde, jetzt vielleicht nicht mehr zwangsläufig als jemand, der dem armen Volk oder den armen Tirolern den Nutzen missgönnt, aber in jedem Fall als jemand, der diesen Nutzen nicht ausreichend zu sehen oder zu würdigen vermag. Kurzer theoretischer bzw. heuristischer Einschub, der sich dann aber auch gleich aufklärt, so hoffe ich. Ich habe in meiner Dissertation für Foucault'sche Dispositivtheorie und europäisch-ethnologische Kulturanalyse zusammengespannt und als ein zentrales, weil unheimlich produktives Theoriefragment, so meine Meinung, stellte sich damals jenes der Urgence, Ihnen vielleicht eher bekannt als strategischer Imperativ, heraus. Bezeichnet ist damit eine Problematisierung, eine als solche konnotierte Dringlichkeit oder eine als solche durchgesetzte Dringlichkeit, über die sich quasi ein Dispositiv überhaupt erst aufspannt. Und in Urgence sind dann die Machtdimension und die historische Dimension, also Archäologie und Genealogie, gewissermaßen ineinander verschränkt. Viel zentraler ist aber, dass die Analyse des Zusammenspiels von Diskursen, Praktiken und Materialitäten quasi es ermöglicht, zu rekonstruieren, wie bestimmte Formen von Rationalitäten, aber eben dann auch Formen von Subjektivitäten konstruiert sind. Also diese Rekonstruktion kann über dieses Zusammenspiel rekonstruiert werden. Sollen wir kurz warten? Hallo? Freiburg?
Ja, ich finde das ja ganz schnell fest, wenn wir machen müssen.
Okay, wir waren gerade bei dieser Urgence und diesem theoretischen Zeug. Für mein Feld legte ich diese Urgence damals auf kein Wohlstand ohne Tourismus fest. Dies aufgrund der sich im Feld stark widerspiegelnden Einigkeit Tiroler beforschte, dass Wohlstand, Fortschritt und ein gutes Leben in Tirol alternativlos an das Funktionieren von Tourismus geknüpft sind. Und zusätzlich stützen ließ sich diese Festlegung durch ein von Dieter Kramer bereits 1983 also eine Beschreibung eines offenbar hochwirksamen Sachzwangarguments. Wenn eine weitere Erschließung nicht erlaubt wird, argumentieren Sie, also die Tourismusbefürworter, schreibt Kramer, Zitat, dann ziehen Armut und Elend in die Täler ein und dergleichen mehr. Zitat Ende. Und so lässt sich auf einen ganz offenbar hegemonial gewordenen touristischen Diskurs verweisen, der dann erst ab Ende der 1970er Jahre erst wieder tatsächlich kritisierbar wird, nämlich in dem Moment, als Mächtigungsziffern erstmals wieder im Sinken begriffen und Umwelt- und Naturschutzdiskurse so gleichzeitig beim Erstarken sind. Und nun ist es definitiv diese nach innen gerichtete, das heißt die Infragestellung bestehender Machtstrukturen, Machtverhältnisse fokussierende und eben auch intellektuell getragene Tourismuskritik ab den späten 1970er Jahren, die das subversive Moment auf ihrer Seite hatte. Interviewpartner berichteten, dass Tourismuskritik damals, also wir sind Ende 70, Anfang 80, einfach im Trend gelegen habe, über die subversiven oder zumindest für subversiv gehaltenen Subjektivierungsangebote aus diesem tourismuskritischen Diskurs konnte Distinktion erreicht, Abstand von der Elterngeneration gewonnen und die Zugehörigkeit zu einer weltoffeneren Gruppe gesucht und oder demonstriert werden. Oder mit den Worten eines Interviewpartners, Zitat, es war quasi cool zu sagen, nein, mit dem Tourismus habe ich nichts zu tun, wenn, dann kritisierte man es und so und stand urban sozusagen intellektuell über diesen Dingen. Zitat Ende. im Hinblick auf das Hegemonialwerden des touristischen Diskurses, und auch hier kommen eben empirische Ergebnisse ins Spiel, aber auch jene der diskursanalytischen Annäherungen an die als Aufstiegs- und Erfolgserzählung tradierte offizielle Tourismusgeschichte. Also hier ist auf jeden Fall noch zu erwähnen, dass dieses Hegemonialwerden eben unglaublich stark mit Bezugnahmen auf überwundene Armut korrespondierte, sodass der Tourismus, also in reifizierter Form, immer mehr so als Retter aus bitterster Not und der eigene Erfolg und Aufstieg über diese Kontrastierung dann auch noch als größere Eigenleistung in Erscheinung treten und somit eben auch stark identitätsstiftend werden konnte. Das Motiv der Armut, die übrigens stets als kleinbäuerliche Armut in Erscheinung tritt, nie aber als proletarische Armut, bildet in Tirol gewissermaßen den Sinnhintergrund, vor dem Pro-Tourismus-Argumente funktionieren. Und dieser erinnerten Armut begegnet man eben allerorts und auch an Orten, wo man überhaupt nicht damit rechnen würde, zum Beispiel eben in einer Gästezeitung oder den Homepages von Tourismusverbänden und Reisebüros. Und da Sie heute nach Obergurgl fahren, will ich Ihnen nun die Erfolgsgeschichte dieses kleinen Ortes am Ende des Ötztals erzählen, wie sie auf solchen Websites eben zu lesen ist. Zwischen 1830 und 1850 gab es in Obergurgl, und das sind immerhin bitte 20 Jahre, keine Heiratseintragungen. Der Grund? Die große Armut. Ich paraphrasiere: Die Dorfväter seien gezwungen gewesen, ein Heiratsverbot auszusprechen, der Boden habe die Ernährung der Bevölkerung nicht gewährleistet. Trotz Flachsanbaus und Viehzucht waren die Bewohner zum Auswandern oder zur Fremdarbeit gezwungen, und die Wende bringen dann Kriegsereignisse. Durch sie erfahren zahlreiche Aristokraten vom Ötztal und schicken ihre Familien und Bekannten als Sommerfrischler nach Ötztal. Zum Effekt: Zitat, die Menschen waren nicht mehr ausschließlich auf die unter härtesten Bedingungen betriebene Berglandwirtschaft angewiesen, sondern lebten immer mehr vom Fremdenverkehr, der auch heute noch der größte Arbeitgeber ist und einen großen Wirtschaftsfaktor für das Tal darstellt. Zitat Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, nein, ernsthaft, persönlich wird man fast nicht anders können, als Kurt Luger und Franz Rest zuzustimmen, die da sagen, dass das Leben in den Alpentälern bis zur Etablierung des Tourismus, Zitat, ein wahrlich entbehrungsreiches Wursteln war, dem niemand eine Träne nachweint. Auf der Analyseebene ist diese Armut jedoch als relationaler Begriff, die an sie geknüpfte Erfolgsgeschichte vor dem Hintergrund ihrer gouvernementalen Funktionen und die in Bezug auf sie in den Blick geratene Widerständigkeit als Kritik im Foucault'schen Sinne, also so nicht regiert werden wollen, im Auge zu behalten. Im Hinblick auf Letzteres sei erwähnt, dass, und hier haben wir noch einmal Beispiele für kritisch-subversive Performanzen, dass sowohl die Aufstiegs- als auch die Erzählung der Armut durchaus in Frage gestellt und herausgefordert wurden. Wir sind noch einmal eben in dieser tourismuskritischen Phase 70er, 80er Jahre. Obergurgl in Bildern, Aufstieg oder Abstieg. Diese Doppelseite erschien, so wie hier, leider nicht sehr gut abgebildet in der tourismuskritischen Ausgabe Föhn, Zeitschrift fürs Tiroler Volk von 1979. Und während es viele AutorInnen dieser Herausgabe für klug hielten, anonym oder unter einem Synonym zu schreiben, erschien ein Beitrag des 2008 verstorbenen Geografen und Klimaforschers Franz Flieri unter Nennung seines Namens, was deswegen erwähnenswert ist, weil Flieri, der zu dieser Zeit übrigens auch Rektor an der Universität Innsbruck war, den Begriff von der Ideologie der Urarmut Westtirols prägte. Was theoretisch und noch einmal auf Urgence bezogen einer Problematisierung der Problematisierung beziehungsweise einer doch sehr frühen Dechiffrierung gleichkommt. Und zum Ideologiebegriff, ich bin jetzt auf der aussageanalytischen Ebene, lässt sich sagen, dass dieser häufig dort eben bemüht wird, wo es einen hegemonial gewordenen Diskurs zu markieren gibt, beziehungsweise, und darauf werde ich dann im zweiten Teil auch zurückkommen, wo strategisch ein solcher markiert werden will. Nachdem ich in der Geschichte des Hegemonialwerdens jetzt ein paar Stationen überspringen musste, bietet es sich hier an zu ergänzen, dass die erwähnte Urarmut, also mit Flieri, nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst mit der doch realen wirtschaftlichen Notlage korrespondierend wieder als Route ins Fenster gestellt war. Danach war es aber so, dass das verschmolz mit der aus eigener Kraft bewerkstelligten Geschichte des gelungenen, und ich betone hier eben aus eigener Kraft bewerkstelligten Wiederaufbaus. Aus eigener Kraft, und das ist quasi eine Überleitung, speziell auf der Ebene der Subjektivierung möchte ich hier auf eine symptomatische Aussparung zu sprechen kommen, und zwar: Österreich war anders als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in den ERB einbezogen und erhielt, wenn auch nur in Form von Grants, die Marshallhilfe. Es dauerte dann etwas, bis auch der Fremdenverkehr in diese Marshallhilfe einbezogen werden konnte, aber bis zum Frühsommer 1949 konnte die Tourismusbranche bereits 20 Millionen Schilling anfordern, und bis Ende 1953 wurden in Tirol Fremdenverkehrskredite in der Höhe von insgesamt fast 100 Millionen Schilling vergeben. Eingesetzt wurde dieses Geld zunächst für die Wiederinstandsetzung ab 1950, aber auch für Hotelneubauten, für Modernisierung und für den Straßenbau und auch für Seilbahnen und Skilifte, die es vorher so nicht gegeben hat. Die Marshallhilfe war also gewissermaßen das Startkapital des Tiroler Tourismus, und während die Pioniere und Fädenzieher, die für die Bevorzugung Tirols gesorgt haben, denn Tirol erhält über 30% der freigegebenen Mitteln, also von 9 Bundesländern, und während eben dieser, heute würde man sagen, Lobbyisten quasi ausführlichst gedacht wird, ist die Marshallhilfe selbst im kollektiven Gedächtnis der Tiroler Bereisten einfach nicht verankert. Eignete sie sich doch auch denkbar schlecht, um als Erzählstrang in die touristische Erfolgsgeschichte einzugehen, denn das Hervorstreichen der Eigenleistung gelingt natürlich dort besser, wo Hinweise auf Unterstützung von außen ausgespart bleiben. Das Bild, dass man es nach dem Krieg aus dem Nichts heraus, so Phönix aus der Asche mäßig, vor allem aber eben durch den Tourismus zu Wohlstand gebracht hat, ist für Tiroler Bereiste ein wichtiges identitätsstiftendes Motiv und bei Interviews und informellen Gesprächen fiel auch auf, dass dieses Motiv unversehrt bleiben soll. Am Rande noch zu einem zynischen Detail mit großer Wirkung. Vor dem Hintergrund des Heraufnahens des Kalten Krieges verfolgte die Marshallhilfe natürlich auch die kapitalistische Weltanschauung betreffende Ziele. Europareisende US-BürgerInnen wurden von ihrer Regierung zu dieser Zeit, das Motto lautete Peace and Tourism go hand in hand, sogar entsprechend instruiert. Und zum Scheitern dieser Mission gibt es wunderbare Literatur, zum Beispiel von Christopher Andy oder Simone Telser. Also scheitern. Dennoch müsste man einen Zeitpunkt bestimmen, zu dem eine Mehrheit von TirolerInnen begann, ihr Selbstverhältnis an kapitalistischen Wertvorstellungen oder der Investition als solche auszurichten. So müssten die Marshallplanjahre auf jeden Fall in Betracht gezogen werden. Die Maxime, dass man sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen hat, gewann mehr und mehr an Gewicht, und Tourismus bot Gelegenheit, Perspektiven und entsprechende Vorbilder. Und so lässt sich sagen, dass der amerikanische Traum, der bekanntlich die Möglichkeit verspricht, es vom Tellerwäscher zum Millionär zu bringen, seine Tiroler Entsprechung nach und nach in der Wendung vom Bergbauern zum Hotelbesitzer fand. Ich schließe den Teil zum Tiroler Tourismus mit 3 Punkten, und je nach Perspektive ließe sich auch für jeden Punkt sagen, dass er zynisch oder zumindest nicht frei von Ironie ist. Der erste Punkt betrifft den Umstand, dass die tourismuskritischen Interventionen der 1970er Jahre tatsächlich zu Veränderungen auf dem tourismuspolitischen Parkett führten. Der organisierte Tourismus begann, Tourismuskritik konstruktiv aufzugreifen. Allerdings wurde sie strategisch, und das heißt vor dem Hintergrund marktwirtschaftlicher und politischer Interessen, verwertet und auch entsprechend umgedeutet. Aufgrund der Umweltproblematik und weil Massentourismus öffentlich einfach immer stärker in Verruf geriet, setzte man, und das lief so in den späten 1970er Jahren an, setzte man auf Komfort. Das Zauberwort in den 1980er Jahren war dann der Qualitätstourismus. Und hinter beiden steckte quasi die Absicht, das Angebot auf zahlungskräftigere Gästeschichten als bisher zuzuschneiden, also ganz so nach dem Bild Klasse statt Masse vorzugehen, was angebotsseitig, ich sage einmal, den Investitionsfreudigen mehr nützte als den Kapitalschwachen, die nach und nach unter die Räder gerieten, wo sie den Ansprüchen der nun stark angehobenen Standards nicht mehr entsprechen konnten. Und dass es sich bei jener Gruppe, die den Qualitätstourismus forcierte, die entsprechende politische Entscheidungen treffen oder zumindest beeinflussen konnte und die auch dazu beitrug, dann Qualitätstourismus quasi als neues Kapitel in die touristische Erfolgsgeschichte einzuschreiben. Also dass es sich hier um mehr oder minder dieselbe Akteursgruppe handelte, die wirtschaftlich am stärksten davon profitierte, sei wenigstens noch erwähnt. Punkt 2. Mit dem Greifen des Qualitätstourismus verschärfte sich auch der Anspruch an die Gastfreundschaft. Die musste also jetzt ebenfalls optimiert werden, und so als Palliativ gegen emotionale Inauthentizität, also der marktförmige Charakter, den Tourismus nun einmal hat, der soll ja auf der Gast-GastgeberInnen-Beziehung möglichst nicht als solcher erkennbar werden. Hier kam nun die professionalisierte Emotionsarbeitverzeihung ins Spiel, und eine solche ist, das haben Tiroler Bereiste eben gelernt, am Mangelwesen Tourist zu verrichten, will dieses doch zumindest für die begrenzte Zeit des Urlaubs aus der eigenen Marktförmigkeit herausfallen und neben Entschleunigung vielleicht auch wahre Menschlichkeit, ganz gewiss aber eine gefällige Gegenwelt finden, die, solange es sich nicht negativ auf Annehmlichkeit und Komfort niederschlägt, gerne auf eine gewisse mit Aufstieg und Erfolg ja sonst eher nicht so kompatible Rückständigkeit rekurrieren darf. Einem in Richtung Subversion strebenden Subjekt, dritter Punkt, scheint hier offenbar nur mehr das Ansprechen gegen verklärte Klischees zu bleiben, wobei sich Bereiste dann, so zeigten es eben Interviews, an anderen Erfolgsnarrativen bedienen. So ärgerte sich Frau Lehner im Interview etwa, dass Gäste, denen sie von ihrer durch Ehemann und Sohn bewirtschafteten Alm erzählte, dass diese eben meinte, Zitat, das ist wie vor 50 Jahren, wie sie es vielleicht noch aus einem Heimatfilm wissen, Zitat Ende, im Gespräch mit mir, subversive Performance oder subversive Performance, Fragezeichen, sagte Frau Lehner, dem aktiv entgegenzuwirken, noch einmal Zitat, aber ich sage Ihnen dann schon, dass das nicht mehr so ist, dass da auf 2000 Meter der Milchtank hinauffährt und die Milch holt und die Männer auf der Alm nicht arm sind. Die sind nicht arm, sage ich dann. Wenn die ins Tal wollen, dann brauchen sie sich nur ins Auto setzen. In einer halben Stunde sind sie herunten. Zitat Ende. Und nicht wegen der armen Männer, sondern weil so angekündigt und auch schon aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, möchte ich nun ein paar Aspekte aus meinem aktuellen, wie erwähnt eben, sich mit feministischen und antifeministischen Diskursen beschäftigenden Forschungsprojekt zur Kontrastierung und Reflexion heranziehen. Wissen lassen möchte ich Sie aber noch, dass sich die inhaltliche Ausrichtung dieser Forschung bereits während der Dissertationszeit abzuzeichnen begann, und zwar aufgrund unerfreulicher oder zumindest irritierender Felderfahrungen. Die Kategorie Geschlecht, die war im Dissertationsprojekt wichtig, da musste viel Aufmerksamkeit zukommen. Dies nicht zuletzt, weil Frauen im touristischen Feld ganz bestimmte Rollen und Kompetenzen zugeschrieben sind und die Privatvermietung, Privatzimmervermietung eben auch als Frauenarbeit galt im Feld. Nun ist es ja so, dass das Thema Geschlecht generell ein stark polarisierendes Thema ist. In den Gesprächen mit den VermieterInnen fiel jedoch auf, dass, und das gilt eben wirklich jetzt für Männer und Frauen, dass diese zum Teil extrem negativ und extrem emotional reagierten, wenn mit Geschlechtergerechtigkeit korrespondierende Themen zur Sprache kamen und oder so Begriffe wie Emanzipation, Gender, Feminismus fielen. Und so kam es also, dass ich mich für die Geschlechterfront, das antagonistische Verhältnis zwischen Feminismus und Antifeminismus und darauf bezogene Wissenstransfers zu interessieren begann, was sich eben letztlich mit der Forschungsfrage nach feministischen und antifeministischen Subjektivierungspotenzialen übersetzte. Und auf der Folie zum Forschungsdesign sehen Sie hier auch, dass die Forschung eben über das Abheben von Fronten, sprich also der schon angesprochenen antagonistischen Konstellation, perspektiviert ist. Und ausgesucht habe ich jetzt ein ganz kleines Setting, das ich mit Gender-Ideologie getaggt habe und mit dem noch einmal ein Schlaglicht bzw. ein Gegenlicht auf das Verhältnis zwischen hegemonial gewordenem Diskurs, Subversion und Subjekt fällt, das aber eben außerdem zeigt, dass das Isolieren von Positionen an dieser in unterschiedlichen Diskursen sogenannten Geschlechterfront irgendwie tricky sein kann, dass Frontlinien nicht zwangsläufig zwischen einer feministischen und einer antifeministischen Flanke verlaufen müssen und sich in Bezug auf sie wirklich öfter als gedacht weder von Stringenz noch von Eindeutigkeit sprechen lässt. Für meine Feldforschung war ich also in feministischen und antifeministischen Feldern unterwegs und die Begriffe Genderideologie oder auch Genderismus begegneten mir buchstäblich täglich. Für die einen waren diese Worte Indikator, um jemand des Antigenderismusverdachtes zu überführen. Andere deklarierten damit eben, wie vorher schon angesprochen, eine zu mächtig gewordene Weltanschauung, einen hegemonial gewordenen Diskurs. Wieder andere betrieben damit Provokation, trollten herum und noch einmal andere benutzten sie mutmaßlich ohne Absicht oder sich der semantischen Überformung überhaupt groß bewusst zu sein. Der organisierte Antifeminismus, der greift äußerst gezielt auf diese Begriffe zurück, hier unten. Hier wollte ich eben noch anmerken, dass ein Paradebeispiel quasi dieses Wiki-Wikimania ist, das der eine, die andere von Ihnen vielleicht kennt, und dass deren Betreiber eben als Antithese zur feministischen Opfer- und Hassideologie verstanden wissen wollen und die Plattform rühmt sich eben auch, feminismusfreies Wissen zu verbreiten. An dieser Stelle lässt sich noch kurz auf eine diskursive Verschiebung, ja fast Umkehrung hinweisen, denn zumindest der Begriff Geschlechterideologie war einst ein Begriff, ein feministisch geprägter Begriff, um auf patriarchale Strukturen hinzuweisen. Carola Lipp griff 1986 in ihrem Beitrag zur zweiten Tagung für Frauenforschung in Freiburg etwa noch ganze viermal darauf zurück und fragte unter anderem, wo Geschlechterideologie und Alltag möglicherweise zusammenkommen. Heute wird auf feministischer Seite mit diesem Begriff kaum noch hantiert. Ich komme zum eigentlichen Setting und will damit eine Frontlinie skizzieren, die quasi innerhalb, Anführungszeichen, innerhalb feministischer Diskurse verläuft. Grob umrissen könnte man sagen, zwischen einer Gruppe, die sich auf einer marxistischen, an Jacques Lacan und der Schule von Ljubljana orientierten Seite verortet sieht und dem an den US-amerikanischen Cultural Studies ausgerichteten Queer oder salopp gesagt Judith Butler Feminismus. Es ist aber nicht Slavoj Žižek, mit dem ich Ihnen nun kommen will, Stichwort toxische Männlichkeit, sondern die Schweizer Geschlechterforscherin Tove Säuland. Säuland argumentiert streckenweise wohl mit Žižek und mit ihm lässt sich auch noch ganz kurz auf seltsame Allianzen, etwa auf den als Gladiatorenkampf inszenierten Schlagabtausch zwischen ihm und Jordan Peterson, seines Zeichens intellektuelle Galionsfigur antifeministischer und neokonservativer Lager, hinweisen. Säuland vertritt aber ihrem Selbstverständnis nach nun eine genuin feministische Position, aus der heraus sie aber drastisch gegen das Butlersche Gender-Konzept anspricht und zumindest für den deutschsprachigen Raum attestiert, Zitat, dass im Zuge der Institutionalisierung der Gender-Studies diese sehr spezifische Verständnis von Gender hegemonial geworden sei. Zitat Ende. Laut Säuland stehe so plötzlich die gesamte feministische Gesellschaftstheorie in der Pflicht, Geschlecht in reifizierter Form und als Frage von dann eben zu kritisierenden oder zu dekonstruierenden Identitäten zu verstehen und das Problematische daran sei, so Säuland, dass der Horizont queer in diesem Licht als politisch radikale, potenziell stets subversive Subjektposition erscheint, was de facto aber nicht eingelöst sei. vielmehr seien Anleitungen gegeben, wie sich unterschiedlichste, sich eben zum Teil auch stark widersprechende Anforderungen unter einen Hut bringen lassen, sodass Soiland auch davon ausgeht, dass sich Strategien eines Curing Gender heute mit den in den Dienst neoliberaler Flexibilisierungsanforderungen gestellten Sozialtechnologien verschränken könnten. Zusätzlich hebt sie Ergebnisse älterer Debatten hervor, nämlich dass ökonomische Analysen zugunsten von Signifikationsanalysen aufgegeben wurden und dass dies zeitlich eben mit dem neoliberalen Siegeszug der 1990er Jahre zusammenfällt. Und auch Soiland dechiffriert über Erfolgs- und Fortschrittsnarrative, berichteten programmatische Texte und einschlägige Einführungen in die Gender Studies doch von der Überwindung einer Geschlechterforschung, die ihre Kategorie unhinterfragt voraussetzte, um die Verknüpfung mit poststrukturalistischer Theorie und Dekonstruktion als Weiterentwicklung und Fortschritt zu deklarieren, um nicht zu sagen abzufeiern. Die skizzierte Frontlinie ist nun aus mehreren Gründen aufschlussreich. Antifeministisch Gesinnten würden hier im Grunde großartige Argumente geliefert. Aus rechter und oder konservativer, neokonservativer Perspektive ist es ja doch völlig unzulässig, auf Munition aus neomarxistischer Hand zuzugreifen. Die akademische Geschlechterforschung wiederum kann die Kritik nicht ignorieren, da diese schließlich auf der Ebene einer wissenschaftlich legitimierten Sprecherinnenposition geäußert ist und man sich öffentlich stärker denn je unter Ideologieverdacht stehend hüten wird, sich unangreifbar zu machen. Und gerade von poststrukturalistischer Seite, und dieser Punkt betrifft mich nun auch selbst, ist natürlich darüber nachzudenken, wie mit Kritik in dieser Art eben auch mit dem Bild, also dass dem Bild der rhetorischen Modernisierung den Boden entzieht, vor dem Hintergrund umzugehen ist, dass wir den Auftrag einer Chantal Mouffe ernst nehmen wollten, der da lautete, Antagonismen in Agonismen zu überführen. So sind wir natürlich auch selbst vor die Herausforderung gestellt, dass wir benennen müssen, wo Grenzen der Legitimität von Gegnerschaft liegen oder liegen könnten. Und B stellt sich die noch viel dringlichere Frage, und hier kommen quasi Soilands, das Subversive bei Soiland und Mouffe bzw. Ernesto Laclaus außen des Diskurses zusammen. Die Frage nämlich, wo bzw. ob das Kontesubjekt denn überhaupt noch Fragezeichen ein Subversiv oder ein als Subversiv zu bezeichnendes Subjektivierungsangebot fände, das also tatsächliche Performanzen und nicht nur Performances des Subversiven erlaubt. Die Debatte betrifft also nicht den theoretischen Elfenbeinturm und nicht nur, aber auch, um auf die vorher mit Verweis auf Carola Lipp angerissene Frage zurückzukommen, wo Geschlechterideologie und Alltag möglicherweise zusammenkommen, könnte man als Ort hier durchaus das Hauptabendprogramm veranschlagen. Grenzen des Sagbaren auslotend und definitiv auf die Debatten um das Abhandenkommen des Sex und MeToo anspielend, schenkte uns Lisa Eckert, aufgehender Stern am österreichischen Kabaretthimmel und großer Slavoj Žižek-Fan, unlängst Sätze wie diese, und sie klingen im Original natürlich wesentlich schöner. James Bond war einst läufiger als Kommissar Rex, heute ist er sexuell irrelevanter als das Auto in Knight Rider. Oder für eine Spitzenposition musste man früher als Frau die Vagina noch benutzen, heute reicht es, sie zu haben. Aber die Frage nach der Trennlinie zwischen subversiver Performance und einer Performance des Subversiven kann auch Lisa Eckert uns weder beantworten noch ersparen. Apropos ersparen, das ist auch gleich die Überleitung zum kurzen abschließenden Teil, für den ich angekündigt habe, uns den Brückenschlag zum eigenen nicht ersparen zu wollen, also den Blick auf den Topos wissenschaftliche Karriere, wenn Sie so wollen, unter dessen Schirm das promovierende Subjekt, der Gipfelsieg, Promotion und auch alle anderen Qualifikationsstufen fallen. Im exakten Wortsinn bezeichnet der Begriff Karriere nun ja eigentlich nur die Laufbahn selbst, egal ob man es als Aufstieg oder Abstieg wahrgenommen hätte. Auf der alltagssprachlichen Ebene haben wir uns aber längst angewöhnt, Karriere als Aufstieg zu denken und positiv zu konnotieren. Somit passt das Bild des Gipfelsiegs ganz gut, auch weil Anstrengung und Selbstüberwindung, Mühe und Entbehrung, aber eben auch die Glücksgefühle einbezogen sind, die die vollbrachte Anstrengung schenkt und die Martin Scharfe, der Wählerische die Genießerin als Lohn vielleicht sich gar erzwingen will. Ins Bild passen das fremde Terrain sowie der Bergführer und die diversen Hilfsmittel, die man braucht und auch die vorsichtig gesetzten Schritte durch die düstere Klamm immer weiter nach oben zur Transformation, geradezu herausragend zu werden, verspricht das Bild und der Blick von oben Erkenntnis. Die Seele erfasst sich, Zitat Michel Foucault, in ihrer wesenhaften Wirklichkeit und zugleich als Subjekt einer Erkenntnis, deren Subjekt sie ist, seitdem sie die Wesenheiten im Himmel vom Gipfelpunkt des Himmels aus betrachtet. Zitat Ende. Dabei galt es den Blick von oben, das Unerhörte und Unerlaubte des Frevelblicks, ich bin wieder bei Martin Scharfe, erst zu erlernen. Und laut Scharfe waren es gerade die unteren Klassen, die nicht von jetzt auf gleich von der Erhabenheit ergriffen waren. Und auch Roland Barth findet im Blauen Führer eine bürgerliche Rangerhöhung des Gebirges und die Mythologie einer historischen Epoche wieder, in der die Bourgeoisie eine ganz neue Euphorie genoss. Das ist jetzt ein bisschen Name-Dropping. Kaspar Maase und Bernd-Jürgen Warnecken fragen hingegen noch 2003, wie es um die Verknüpfung zwischen topografischer, ästhetischer, sozialer und körperlicher Hierarchien stehe und beschrieben das zwanghafte Kreisen der Signifikanten im Raum einer hegemonialen Kultur, die sich unabschließbar reproduziere in der Abgrenzung von ihren Unterwelten. Zitat, auf der einen Seite Gipfel, Klassik, männliche Elite und Kopf, am Gegenpol Down Under, Kanalisation, Schund, Dienstmädchen und Unterleib. Zitat Ende. Und wenn Konrad Köstlin sagt, die Alpen sind für alles gut, ließe sich hier nachsetzen, selbst für Distinktion, oder um diese in ein allgemeinverständliches Bild zu gießen. Ja, Kulturanalyse ist großartig, aber sie hat zweifellos die etwas fiese Begleiterscheinung, dass wir das, was wir als Muster abgehoben und oder am theoretischen Modell durchgespielt haben, dass wir das eben nicht einfach nur für die anderen für gültig erklären können. Um im Bild zu bleiben, schauen wir uns also zum Beispiel dabei zu, wie wir Initiationsriten durchlaufen und Liminalität mehr oder weniger gut bewältigen. Diese Karte habe ich im Zustand ärgster und bedrohlichster Liminalität 2015 von einer Freundin und Kollegin zum Geburtstag erhalten. Wir erkennen möglicherweise auch, dass wir in gourmentaler Manier den Bergführer vielleicht schon teilweise durch adäquate Selbstführung ersetzt haben und es eventuell mit Seilschaften immer schwieriger wird, da wir als unternehmerische Selbst vor allem eins sind, nämlich Konkurrenzsubjekte. Und als solche konkurrieren wir oft sogar darum, wer das, was ohnehin getan werden muss, mit der allergrößten Freude an der Selbstverwirklichung tut. Wir haben also vielleicht das Konzept der Subjektivierung von Arbeit im Hinterkopf, wenn wir uns dabei zusehen, wie wir unbedingt wollen und werden, was wir wollen und werden sollen. Und gerade die im Aufstieg begriffenen Subjekte, so sagt es Elisabeth Timm, würden sich den Normen des hegemonialen Diskurses respektive der Gruppe, in die sie einzutreten wünschen, mit geradezu bemerkenswerter Freude unterwerfen. Hier wird es besonders knifflig. Sind progressives Denken etwa im Hinblick auf das Desiderat gewisse Widerspenstigkeiten, zum Beispiel im Hinblick auf die Freiheit der Wissenschaft, doch ebenso Teilaspekte dieser geistes- und kulturwissenschaftlichen Norm wie der Widerspruch, die Kritik am etablierten Wissen ihr Geschäft und das Streben nach dem subversiven Moment ihre eigentliche Legitimation. So. Und nun hoffe ich sehr, dass das bei Ihnen nicht so ankommt, als wollte ich Ihnen das zweifellos anspornende und ermutigende Bild des Gipfelsiegs vergällen, beziehungsweise hoffe ich noch viel mehr, dass auch Ihnen schon solche Gedanken durch den Kopf gespuckt sind und dass der eine oder die andere mit dem Ziel hierher gekommen ist, sich darüber auszutauschen. Ich für meinen Teil denke, dass das Verführerische am Gipfelbild derzeit stark darin begründet liegt, dass es uns eine Zielvorgabe setzt, also das Denken eines Horizonts ermöglicht, eine quasi ontologische Grenze bietet, wenn man so will. Die Orientierung am Gipfel, also als Lösung aller Probleme, die das kontingente Subjekt in seinem Rucksack trägt, Fragezeichen. Sie haben heute einen Rucksack bekommen, das passt sehr gut. Ich würde sagen, jedenfalls aber jedenfalls nur vorläufig, jedenfalls abhängig davon, was wir überhaupt als Erfolg und Gipfelsieg deklarieren wollen und jedenfalls abhängig von der Frage, wie viel Spielraum wir uns beim Stricken der je eigenen Aufstiegsgeschichten, dies eben auch um den Preis ihrer Strahlkraft erlauben. Dankeschön. Thank you.